Was bedeutet die Ordnung des Melchisedek? Der Schreiber des Hebräerbriefes legt größten Wert darauf, dass diese Ordnung eingehalten wird und dass wir, diese Ordnung lernen. Weil diese Ordnung ist der Schlüssel unserer Errettung. So weit geht der Schreiber des Hebräerbriefes und sagt, diese Ordnung des Melchisedek ist der Schlüssel für deine Errettung. Also steckt da eine unbeschreiblich große Wahrheit drin in dieser Ordnung, die letztendlich für uns lebensrettend wird. Der Hebräerbrief an sich ist schon eine exzellente Form. Martin Luther hat einmal über den Hebräerbrief gesagt, es gibt kein köstlicheres Werk in der Bibel als den Hebräerbrief, der das Alte Testament mit dem Neuen Testament so unendlich gut und stark miteinander verknüpft. Ein alter Kirchenvater hat einmal gesagt, das Alte Testament ist nichts anderes als die Verhüllung des Neuen Testamentes und das Neue Testament nichts anderes als die Enthüllung des Alten. Hier sehen wir also ganz kompakt die gesamten Zusammenhänge des Wortes des Lebens der Bibel und es scheint, dass diese Ordnung des Melchisedeks die höchste Bedeutung für dieses Buch hat. Priester in Ewigkeit wird schon gesagt, der gleiche Ausdruck, dem Jesus Christus zusteht. Es ist mysteriös, weil Tilly, der Hebräerbrief erwähnt es ja, er hat keinen Vater, keine Mutter, man weiß eigentlich gar nicht, wo der herkommt und wo der hingegangen ist. Es ist sehr, sehr mysteriös. Und in der Kirchengeschichte und auch in der Geschichte der Gemeinden und der Brüderbewegungen hat man immer wieder versucht, diese Ordnung zu entschlüsseln. Was ist denn da eigentlich gelaufen und was ist das für eine Ordnung? Die Ordnung des Melchisedek. Und ich habe auch immer danach gesucht und wir werden auch heute keine endgültige Lösung finden, weil es ein komplexes Thema ist. Es ist die Gesamtaussage der Liebe Gottes zu uns Menschen und sein Errettungswerk letztendlich verschlüsselt in dieser Ordnung des Melchisedek. Darum werden wir heute, und weil das wirklich sehr viel Hintergrundwissen bringt und uns sehr tiefer hineinschauen lässt in diese Ordnung, immer wieder Auszüge werde ich verlesen aus der Wuppertaler Studienbibel, weil die kann man nicht besser beschreiben. Da war ein Profi dran und dieser Profi hat sich mal intensiv und genau mit der Geschichte des Melchisedeks, und zwar mit der Zeitgeschichte, in der das geschrieben worden ist, mal beschäftigt und hat das aufgeschlüsselt und hat die politischen und kulturellen und religiösen Verhältnisse dieser Zeit aufgegriffen und auch die Geschichte mal aufgegriffen, was ist denn da gelaufen in dieser Zeit mit Abraham und Melchisedek. Und dann tauchen immer mehr Verbindungslinien auf, die wir zu Jesus Christus finden und es ist einfach grandios. Deswegen wollen wir versuchen, in irgendeiner Form, damit möchte ich euch mitnehmen auf die Reise in diese Geschichte hinein. Und wenn wir diese mysteriöse Geschichte, die bis heute letztendlich nicht ganz aufgeschlüsselt ist, wenn wir da tief hineinschauen, bekommen wir einen Einblick in dieses Reich Gottes, in die Liebe Gottes, in diesen Jesus Christus, der einzigartig ist und letztendlich auch mit Melchisedek verglichen wird. Ich werde immer wieder Passagen lesen, muss da mittlerweile eine Sehhilfe für aufsetzen, damit ich das besser erkennen kann. Wir versuchen mal, die Geschichte aufzurollen über diesen Melchisedek. Wie gesagt, das ist nicht auf mein Mist gewachsen, das ist von Leuten hier entschlüsselt, die sich vor allen Dingen mit der Weltgeschichte zu dieser Zeit befasst haben. Schawe oder das Königstal ist das Kidrontal. Das ist, hat der Tilly ja gerade vorgelesen, welche Gegend ist denn dieses Königstal, das da schon erwähnt wird in 1. Mose 14, das Kidrontal. Der Name Königstal geht zurück auf die Begegnung Melchisedeks, des Stadtkönigs von Jerusalem, des Königs von Sodom und Abraham und den Fürsten aus der Gegend von Hebron. Salem, die Stadt Melchisedeks, ist Jerusalem. In den Psalmen wird die aus dem Bericht der Begegnung von Abraham und Melchisedek bekannte Kurzform Salem mit Zion gleichgesetzt. Stadt des Friedens, Jerusalem, Hirosolyma. Hieros heilig, Jerusalem ist die heilige Stadt. Jerusalem hatte schon eine tausendjährige Geschichte, als Abraham die syrisch-palästinische Landbrücke durchzog. Abraham zeltete in der Nähe von Sichem und Bethel, in Mamre und in der Gegend von Beersheba. Es ist nicht bekannt, dass er jemals den selbstständigen Stadtstaat Jerusalem betreten hat. Auf seinem Rückzug von dem Feldzug gegen die Könige des Ostens ging ihm der König Salems Melchisedek entgegen. Melchisedek ist ein altkaldäischer Name und heißt übersetzt: Mein König ist Gerechtigkeit. Der Gott der Jerusalemer Könige war der Gott des Heils, El Elyon, der Gott des Himmels und der Erde. Der Verfasser des Hebräerbriefes muss eine Geschichte Melchisedeks bekannt gewesen sein, nach der dieser weder durch seinen Vater noch durch seine Mutter König von Jerusalem geworden ist. Er schreibt von Melchisedek: Er hat keinen Vater und keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder ein Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens, gleicht vielmehr dem Sohne Gottes, der bleibt Priester für immer. Aus menschlicher Sicht heraus hat Jesus Christus aus menschlicher Sicht auch keinen Vater und seine Gottessohnschaft auch keine Mutter, aus menschlicher Sicht gesehen. Jesus Christus ist quasi gekommen aus dem Nichts auf diese Erde, hat auf dieser Erde Menschengestalt angenommen und die Sünde der Menschheit gesühnt und ist in das Nichts zurückgekehrt. Das ist natürlich nicht nichts, sondern er ist auf der Ewigkeit Gottes auf diese Erde gekommen, hat das Erlösungswerk vollbracht und ist in die Ewigkeit Gottes zurückgekehrt. Das Grab ist leer. Wo kommt er her und wo geht er hin? Das sind die Parallelen zu Jesus Christus. Jesus Christus wird da schon aufgezeichnet als den Mittelpunkt, den zentralen Punkt der Weltgeschichte. Als im Mittelpunkt der Geschichte, der Menschheitsgeschichte, die Gott mit seinen Menschen schreibt. Das wird hier an dieser Stelle zu Beginn des Alten Bundes schon vorgezeichnet. Dieser Weg, dieser komplexe ganze Weg, den Gott mit der Menschheitsgeschichte gehen will, bis heute, einschließlich, hochaktuell. Die geschichtliche Gestalt des Melchisedeks ist zugleich das Urbild des Messias. Das heißt, Melchisedek, der König von Salem zur Zeit Abrahams, weist über sich selbst hinaus. Sein Handeln und Reden sind ein Vorspiel, ein Ansatz, der erst in Jesus Christus zur Erfüllung kommt. Melchisedek heißt Auflösung des jüdischen Kultus und Gesetzes. Er ist Person, Hinweis und Ordnung. Ur- und Endgeschichte zugleich, göttlicher Heilsplan und menschliche Vollendung. Melchisedek ist in spätjüdischen Texten eine Gestalt des Messias, der Erzengel Michael, der Prophet Elia oder der Hohepriester der Endzeit. Andere Ausleger der alten Kirche sahen in Melchisedek eine Fleischwerdung des Heiligen Geistes oder gar eine erste Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Für Josephus, der bekannteste jüdische, über die jüdische Geschichte der Schreiber, war Melchisedek niemand anderes als ein kananäischer Fürst. Josephus nahm an, Melchisedek habe Jerusalem gegründet. Später schloss Melchisedek dann einen Bund mit Abraham. Das Interessante an dieser Geschichte, dass wenn wir das tatsächlich aufschlüsseln und die Zusammenhänge, die der Hebräerbrief auch sucht, wenn wir das da zusammen hineinpacken, dass Gott wahrscheinlich in dem Anfang, bei Beginn des alten Bundes mit Abraham, schon den Schlüssel hineingelegt wird, der Glaube an den Erretter Jesus Christus alleine genügt, um vor Gott gerecht zu werden. Diese Kernaussage der Reformation von Luther, diese Kraft steckt offensichtlich schon bei dem Bundesschluss Gottes über Melchisedek an der Stelle schon mit drin. Das heißt, als Gott mit der Menschheit schon einen Bund geschlossen hat, an der ersten Stelle, als er auf die Menschheit zuging in Form über Abraham, ist Gott hingegangen und hat an dieser Stelle bereits, indem er diese Geschichte geschrieben hat, diesen Bund oder diese Aussage, diese Rettungsmöglichkeit schon eingeflochten und schon angekündigt, die in Jesus Christus Realität wurde. Es ist schon hier aufgezeichnet, dass der Mensch nach dem Sündenfall nichts zu geben hat gegenüber Gott. Er hat alles verloren. Er hat auch keine Möglichkeiten mehr, zurückzukehren. Gott alleine ist es, der auf den Menschen neu zukommt, in seiner unbeschreiblichen Liebe und diesen Menschen neu zu sich heranholt. Zuerst über den alten Bund mit dem alttestamentlichen Bundesvolk und dann in der Form von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Schlüssel, ganz alleine er. Er ist der Schlüssel für unsere heutige neue Gottesbeziehung. Und das Abbild dieses Jesus Christus im alten Bund ist Melchisedek. Melchisedek verließ die Stadt, ging Abraham entgegen und brachte ihm Brot und Wein. Ist das nicht ein Hammer? Brot und Wein heute? An der Stelle, am Anfang des alten Bundes, wo Gott mit den Menschen einen Bund schließt, den er niemals verändern wird, bis zum Ende aller Tage, mit Brot und Wein, da das schon einsetzt, was tatsächlich in Christus in Erfüllung gibt, weil Jesus sagt, es ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Speise und Trank sind Zeichen der Freundschaft und Gastfreundschaft. Dem Flüchtling brachte man in alttestamentlicher Zeit Wasser und Brot. Der siegreiche Krieger bekam statt Wasser Wein. Brot und Wein, so tut man dem durch Kampf Ermatteten und zeigt ihm damit, dass er nichts im Herzen gegen ihn habe. Brot und Wein. Jesus Christus, Gedächtnis mal, erinnern. Er ist der Schlüssel, der hohe Priester, der sich jeden Tag für uns verwendet. Melchisedek war ein Priester des El Elyon. El ist der Name, mit dem Gott bei Babyloniern, Assyrern, Phöniziern und anderen Völkern angerufen wurde. Der Hebräer nennt Gott immer dann El oder Elohim, wenn er den Gott des gesamten Alls, den Gott der Völker und der physischen Welt meint. El Elyon heißt der hohe Gott. Die Übersetzung der höchste Gott ist missverständlich, denn der hohe Gott ist nicht der höchste im Vergleich zu anderen Göttern, sondern absolut einzige. Er ist der eine, Allerhabene, für den es keinerlei Grenzen gibt. El Elyon. Er ist das Höchste, Denkbare und Undenkbare, der einzige Lebendige, der Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat und uns gebildet hat. Er ist der Ursprung, er ist der Auslöser, er ist der, der auf den Menschen zukommt. Melchisedek ist mitten in karnäischem Heidentum Monotheist, ein Repräsentant des ursprünglichen Glaubens an den einen und wahren Gott. Vergleichbar mit Henoch und Noah. Henoch und Noah lebten in großer Unmittelbarkeit zu Gott. Sie wandelten mit Gott. Melchisedek lebte noch im Gottesverhältnis der Urzeit, in der sogenannten Urreligion, die sich in Jerusalem trotz Eigentums gehalten hat. Vermutlich war Jethro, der Priester Medians, der letzte Zeuge der Religion der Urzeit. Als Jethro von der Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens gehört hatte, rief er aus: Gepriesen sei Yahweh. Ein weiterer Name für El Elyon. Die Vorfahren Abrahams waren in Mesopotamien in die Abgötterei geraten. Gott rief Abraham aus seinem alten Leben heraus. Melchisedek, ein rechter Anbeter des höchsten Gottes, geblieben. In der Begegnung im Königstal hatte Abraham den Glauben Melchisedeks an den einen Gott erkannt. In seinem Schwur vor dem König Sodoms nennt Abraham Gott Elion, hoher Gott und gleichzeitig Jahwe. Der Gottesname Jahwe war Abraham trotz des Abfalls seiner Vorfahren zum Götzendienst nicht unbekannt. Jahwe, der Erlösername Gottes, war nie in Vergessenheit geraten. Zur Zeit Enos fing man wieder an, den Namen Jahwe anzurufen. Das ist bis in die Urzeit zurückreichendes Wissen ermöglicht es Abraham zu sagen, ich erhebe meine Hand zu Jahwe. In späterer Zeit nennen die Väter Gott mit dem Namen El Shaddai, El Olam, El Olohu, Olohe, Israel, El Bet. Melchisedek, von welchem wir weder vorher, woher noch wohin wissen, ist mitten in heidnischer Umgebung ein Träger vorheidnischen Glaubens, ein Diener des allerhabenen Gottes. Der nach altphönizischer Sitte mit dem Amt des Königs, des Amtes des Priesters in sich vereinigt und deshalb ausdrücklich genannt wird, Melchisedek trägt in seinen Händen Abraham, den erschöpften Befreier des Landes, Brot und Wein entgegen. Aber es sind die Hände des Priesters, die Brot und Wein bringen, und von Speise und Trank ist der Segen nicht zu trennen. Melchisedek segnet Abraham mit den Worten, gesegnet sei Abraham von Elion, dem Schöpfer Himmels und der Erde, und gepriesen sei El Elion, der deinen Feind in deine Hand gegeben hat. Jesus Christus redet von seinem Vater, als er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert, und da gibt es auch Brot und Wein. Auch da wird die Verknüpfung an die Urzeit Abrahams daran erinnert und natürlich an die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten. Aber Jesus Christus als der Gottessohn geht noch viel weiter. Er weiß schon vor, bevor er ans Kreuz geht, er geht in die tiefsten Tiefen des Denkbaren und Undenkbaren und wird den Tod besiegen. Er wird als siegreicher König auferstehen und als siegreicher auferstandener König wird er neuer König und Machthaber sein, und zwar über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte. Auch das ist der Hintergrund, den Jesus mit Brot und Wein bei den Jüngern im letzten Abendmahl dort verknüpft. Es ist der Sieg Jesu Christi über den Tod, der den siegreichen König jetzt hier ähnlich wird wie Melchisedek, der Abraham Brot und Wein bringt, über den Sieg über die feindlichen Völker. Wir sehen diese irrsinnigen Verknüpfungen über Jahrtausende hin, dass Gott diesen Bund in Jesus Christus zur Erfüllung bringt. Jesus Christus hat diesen alten Bund nicht aufgelöst, er hat ihn erfüllt. Dieser alte Bund, der in Jesus Christus quasi schon mit Abraham und Melchisedek hier schon eingesetzt wurde, über eine Person, die wir gar nicht richtig zuordnen können, auch nicht in der Weltgeschichte, und genannt wird Priester in Ewigkeit, dieser Bund, das wird hier schon an dieser Stelle schon erfüllt und vorgezeichnet und beschrieben. Die Segensworte Melchisedeks sind eine sogenannte Doppelbraka, das heißt, das Wort Segen, hebräisch Barak, kommt zweimal vor, einmal in der Bedeutung von segnen und dann von Loben. Der Segen ist die Bewegung, die von Gott ausgeht. Das Lob steigt vom Menschen zu Gott auf. Im Segenswort des Melchisedeks sind die zwei Grundbestandteile des Gottesdienstes enthalten. Der Segen und das Gotteslob. Segen heißt ursprünglich mit Kraft begaben. Melchisedek fleht auf Abraham, die Kraft Gottes, des Schöpfers, Himmels und der Erde herab, zugleich aber preist er Gottes Allmacht mit gewaltigen Worten, huldigen und anbetenden Dankes. Hier wird ein Bezug aufgebaut. Hier geht Gott geht auf den Menschen zu im Gottesdienst, der eine ganz besondere Bedeutung hat, dieser Gottesdienst mit dem einen lebendigen Gott, Elion, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, das in Jesus Christus erst zur Realität wurde, das wird hier alles schon vorgezeichnet und auch vorgelegt. Und so wie Gott mit dem Bundesschluss mit Abraham schon den Grundstein gelegt hat, so ist auch da schon festgelegt worden, wann denn diese Tage hier bei uns zu Ende sind, wann Christus wiederkommt. Wir leben ja seit 2000 Jahren in der Endzeit. Das ist die letzte Zeit auf dieser Erde. Jesus Christus war vor 2000 Jahren hier und er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Diese Endzeit ist 2000 Jahre. Sie kann 3000 Jahre sein, sie kann aber auch ein Morgen zu Ende sein. Alles das hat Gott in seinem Bund in Abraham schon mit hineingelegt. Der König von Sodom zog Abraham, dem heimkehrenden Sieger, bis ins Tal der Könige entgegen. Er wurde Zeuge des Geschehens zwischen Melchisedek und Abraham. Er wollte die von den Ostkönigen deportierten und von Abraham befreiten Bewohnern des Sidim-Tals zurückführen. Gleichzeitig war er entschlossen, Abraham die gesamte Beute zu überlassen. Als Sieger hatte Abraham ein Recht auf die Beute. Er verweigerte jedoch die Annahme der Beute mit einem feierlichen Schwur. Abraham wollte nicht das Geringste für sich nehmen. Den Verzicht auf die Beute begründete Abraham: Ich nehme nichts von dem, was dir einmal gehörte, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Die Beute, die Abraham den Ostkönigen abgejagt hatte, war ursprünglich Besitz des Königs von Sodom. Dieser aber war nicht der Feind Abrahams. Um jede Art von Bindung an den König von Sodom zu vermeiden, verzichtete Abraham auf die Beute. Abraham wollte dem König von Sodom in keinem Punkt verpflichtet sein. Mit dem Stolz des freien Mannes erklärte Abraham: Bei der Verteilung der Beute scheide ich aus. Meine Bundesgenossen aber dürfen durch diese meine Entscheidung nicht bestraft werden. Sie sollen ihre Beute bekommen. Der tiefe Gedanke, der hier schon in dem Abraham, in dem Vater unseres Glaubens mit drin steckt, ist, dass uns bewusst wird, dass wir nach dem Sündenfall eine vollkommene Trennung von Gott haben. Der Körper, Geist und Seele und Körper sind völlig getrennt von Gott. Sie sind gestorben. Das hat Gott dem Menschen vor dem Sündenfall gesagt. Der Teufel hat sie verführt und er hat trotzdem den Weg des Teufels beschritten. Das bedeutet aber nicht, dass es endgültig aus ist. Von unserer Seite schon, aber nicht von Gottes Seite. Er geht auf den Menschen zu. Und an dieser Stelle beginnt er, auf den Menschen zuzugehen. Und alles das, was er bekommt, der neue Mensch durch den Glauben an Jesus Christus, alles das, ein neues Herz, einen neuen Geist, alles das hat einen unbeschreiblichen Wert. Es ist nichts als Altes repariert. Es ist alles neu durch Jesus Christus hineingekommen. Und somit können wir auch auf unserer menschlichen Seite auch keinen Dank entgegenbringen, in Anführungsstrichen. Es hat ja sowieso alles keinen Wert. Das zeichnet sich hier bei Abraham schon ab. Gott ist der Gebende, Gott alleine ist der, der alles gibt und ich habe eigentlich nichts, was ich zurückgeben kann, außer einen unendlichen Dank. Und die Liebe Gottes, die er auf den Menschen zuwendet in Jesus Christus, die zu erwidern. Es gibt ein anderes Sichtfeld. Die Haltung Abrahams ist richtungsweisend für alle seine Nachkommen. Die Nachkommen Abrahams strecken ihre Hände nicht nach dem Eigentum anderer Feinde aus. Abraham bekräftigt seine Rede mit einem feierlichen Schwur. Es ist die erste Erwähnung eines Schwures bei Gott. Abraham erhob die Hände zu Gott hin und rief Gott als Zeugen an. Der Schwur ist zum Bedürfnis geworden, seit die Sünde das Wechselverhältnis unbedingten und ungetrübten Vertrauens zwischen den Menschen und zwischen Gott und den Menschen zerstört hat. Im Schwur sagt der Mensch: Was ich behaupte, ist wahr, so wahr, dass ich Gott anrufen darf, Zeuge dafür zu sein. Der Schwörende setzt Gott in das eigene Sagen ein. Der Mensch verknüpft seine eigene Wahrhaftigkeit mit der Wahrheit Gottes. Er fordert in seinem Schwur Gott auf, über das Einhalten des Versprochenen zu wachen. Der Nachsatz des Schwures müsste eine Selbstverwünschung beinhalten für den Fall, dass der Schwörende sein Versprechen nicht hält. Abraham scheute sich, die Selbstverfluchung auszusprechen. Sie ist aber im hebräischen Text durch ein kleines Wort, hebräisch im, angedeutet. Die Verwünschung beginnt sonst mit den Worten: Wenn nicht, soll mir das und das geschehen. Wir sehen hier, was in dem Begriff Schwur, wenn Gott einen Bund schließt, etwas schwört, was das beinhaltet, welche tiefgreifende Beinhaltung da drin steckt. Einen gegen Gott verpflichtet sich selber, da schon später in Jesus Christus den Menschen so nahe zu kommen und von diesem Schwur, von dieser Verheißung kann Gott für sich selbst gegenüber nicht mehr abweichen. Das ist einmal so festgelegt und er würde sich selber nicht mehr Wahrheit sein, wenn er davon abweichen würde. Das heißt, an der Stelle hat Gott schon in diesem Beginn des alten Bundes eine Ordnung hineingelegt, die niemals verändert wird, die Gott gegenüber sich selbst gar nicht verändern kann. Er hat da schon hineingelegt, dass er einen Retter schicken will, dass er der Handelnde ist, er ganz alleine und auf den Menschen zukommt und diese Menschen erretten wird aus der Sünde, sprich aus dem Zustand der Gottesferne, das heißt Sünde. Gott bestätigt Abraham durch ein Zeichen die Verheißung einer zahlreichen Nachkommenschaft. In einem Schwur sichert er Abraham die Erfüllung der Landverheißung zu. Das Zeugnis vom Glauben Abrahams steht zwischen den beiden Verheißungen der Nachkommenschaft und des Landes. Es ist ein Wort von großer theologischer Dichtigkeit. Obgleich es im Text heißt, an jenem Tag schnitt Jahwe einen Bund mit Abraham, ist Kapitel 15 kein Bericht über den Bundesschluss Gottes mit Abraham. Bund, hebräisch Berit, hat im Hebräischen zwei Bedeutungen. Es ist einmal der Bundesschluss, ein Wechselgeschehen zwischen zwei Partnern oder zwischen Gott und einem Menschen, beziehungsweise einem Volk. Zum anderen aber die feierliche Zusage, die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung. Gott ist in Kapitel 15 nicht Partner in einem Bundesverhältnis, sondern der Alleinhandelnde. Er verpflichtet sich, Abraham gegenüber seine Zusage zu halten. Er untermauert seine Verheißung durch ein Zeichen und durch ein Schwur. Wenn wir das auf uns wirken lassen, dann bekommen wir einen viel tieferen Einblick in diese Heilsgeschichte Gottes, die er im Beginn des alten Bundes schon festgelegt hat und in Jesus Christus seine Erfüllung findet. Und wenn wir jetzt nochmal wieder auf den Hebräerbrief zurückkommen, der Hebräerbrief, der das so eindringlich beschreibt, der größten Wert darauf legt, dass wir diese Ordnung beachten, weil die Ordnung unser Schlüssel ist, so bleibt am Ende der Gedanke, ist erlaubt, dass diese Ordnung beinhaltet, der Glaube an den Gottessohn Jesus Christus alleine genügt. Punkt. Dieser Glaube wird fest verknüpft mit meinem Innenleben. Jesus macht mich zu einem neuen Menschen. Und es ist wie ein Schwur. Wenn ich diesen neuen Menschen in mir wieder los absagen würde, würde ich mich selbst verleugnen. Das gibt neues Leben in uns hinein und eine Verheißung auf eine Ewigkeit, auf ein neues Leben in Jesus Christus, in einem Verhältnis, das Christus mich fähig macht, Gott Vater zu nennen. Jesus geht so weit und sagt, dass er eins ist mit seinem Vater und eins ist mit uns. Es ist ein Zusammenschluss und es ist die gesamte Aussage der Bibel, die da auf diesen Punkt gebracht werden kann, den Martin Luther dann auch vor 500 Jahren entdeckt hat. Wir können nichts mit durch Kirche, Gemeinde, religiöses Verhalten, durch irgendetwas tun, um Gott nahe zu sein. Nein, der Weg ist anders, ganz anders. Der Mensch glaubt und hofft, durch gute Taten seinem Gott näher zu kommen, führt immer in eine Sackgasse. Der Schlüssel ist, dass Gott auf den Menschen zukommt und ihn völlig neu macht. Und der neue Mensch entwickelt das Bedürfnis, dem anderen zu lieben wie sich selbst. Der entwickelt das Bedürfnis, den Armen zu helfen, die Kranken zu besuchen und aufzurichten und die Leidenden mitzunehmen in dieses neue Leben. Es ist ein völlig anderes Motiv, dass ich sage, ich tue etwas, weil ich erlöst bin und einen unendlichen Drang habe, das meinen Menschen so mitzuteilen. Ist doch ein völlig anderer Lebensstil, als zu sagen, ich muss jetzt das und das tun, damit ich die Gottesnähe erreiche, oder? Und es hat den Anschein, dass diese Aussage der wesentliche Inhalt der Ordnung Melchisedeks ist, damals schon. Gott war immer der allein Handelnde, auch in dem ganzen neutestamentlichen Bundesvolk. Dass Israel vor die Hunde gegangen ist, war nicht Gott schuld. Es war das Volk schuld, dass sie gesagt haben, ich nehme jetzt mal einen anderen Gott. Und wir tun das auch an vielen Stellen. Immer wieder stehen wir in der Gefahr. Wir verlassen uns auf andere Dinge und nicht auf Gott. Und dann gehen wir unsere Wege, die immer ins Elend und in eine Sackgasse führen. Die Herzenseinstellung ist der Schlüssel, nicht das, was ich zuerst tue. Es bleibt spannend, ob das wirklich die Aussage über die Ordnung des Melchisedeks, ob es die ist. Aber es hat, nachdem wir ein bisschen das recherchiert haben, es steckt noch viel mehr drin, können wir davon ausgehen, dass das die Kernaussage und das, ja, die Heilsgeschichte Gottes beinhaltet. Der Glaube allein an den Gottessohn Jesus Christus, der Glaube alleine genügt, um in die Gottesnähe, um ewiges Leben zu bekommen. Amen.